eigentlich hat alles so gut angefangen mit der Urgemeinde. Der Heilige Geist kam an Pfingsten auf die Jünger von Jesus, nachdem er zu Gott dem Vater zurückgekehrt ist. Viele Menschen haben sich durch die Predigt von Petrus ansprechen lassen und haben sich bekehrt, haben diesen Herrn und Heiland in ihr Leben eingeladen. Und so heißt es direkt nach diesem Ereignis in Apostelgeschichte 2, Vers 47, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wichtig in dieser Stelle ist mir dieser Punkt, sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Das Volk war begeistert, was da passiert ist, und sie bewunderten das, was Gott an großen Dingen da getan hat. Aber ganz offensichtlich blieb es nicht bei diesem hohen Ansehen in der Gesellschaft, wenn wir dann diese Geschichte verfolgen in der Bibel. Die Stimmung ändert sich plötzlich unter den Juden oder unter den Genossen. Und auch die Herrschaft in dieser Provinz, wo die Gemeinde entstanden ist, ändert sich plötzlich. Denn bisher wurden sie von einem römischen Statthalter regiert, und durch diesen römischen Statthalter hatten sie einige Rechte, die sie letztendlich geschützt haben. Sie haben einen gewissen Rechtsschutz genießen können. Sie konnten sagen, hey, das ist unfair, wir können Einspruch einlegen. Aber jetzt herrscht ein König, und zwar König Herodes. Und sie waren letztendlich seiner Willkür ausgesetzt. Also nicht nur, dass es im Volk die Stimmung gekippt ist, sondern auch die Regierung hat sich geändert und es sieht schlechter aus wie bisher. Und wir sehen daran, dass die weltliche Geschichte nie belanglos ist für Gemeinde und für Kirche. Sie hat immer Auswirkungen auf das, was wir sind, was wir tun oder was wir tun können oder was wir nicht tun können oder nur in Gefahr tun können. Das Ansehen im Volk nahm ab und immer mehr ab, und immer mehr wendeten sich gegen die Gemeinde. Und das ging bis dahin, dass selbst der König bei den Juden auf große Sympathie gestoßen ist, als er gegen die Gemeinde vorgegangen ist. Er hat Applaus bekommen, wenn der König entschieden hat, ich mache etwas, was die Christen stört. Und nicht nur das, sondern ich mache etwas, was die Gemeinde vielleicht auch zerstört. Und da möchten wir einsteigen in die Stelle, wo auch die Karte ganz gut dazu passt. In Apostelgeschichte 12, ab Vers 1. Dort können wir lesen, und diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde und das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erstrahlte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und ziehe deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, wirklich Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagt er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hatte. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gerne gesehen hätte. Was für eine alltägliche Geschichte, oder? Auch schon mal erlebt? War doch schön, oder? Die Karte, komme aus dem Gefängnis frei, mein Joker ist der Engel. Wir müssen das uns mal vorstellen. Herodes unterdrückt die Gemeinde sehr konsequent und versucht, die anderen Christen dadurch einzuschüchtern. Ja, so ein Mord kann dabei helfen, so einzuschüchtern. Er tötet den Bruder von Johannes, einen Apostel, Jakobus. Ein Mord geht bei Gott durch. Können wir auch fragen, warum hat Gott es zugelassen? Wir haben gerade eben gelesen, Petrus sagt, Gott hat mich Herodes und seine Macht entrissen, hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gerne gesehen hätte, aber Jakobus nicht. Können wir auch sagen, hey, warum da und warum da nicht? Gott greift nicht ein. Nicht unbedingt das, was wir im Ablauf der Geschichte hier in der Apostelgeschichte erwarten, wo Gott wirklich viele Wunder getan hat und übernatürlich angegriffen hat. Warum konnte er Jakobus nicht retten? Ich glaube, diese Frage brauchen wir gar nicht zu beantworten, weil wir sie nicht beantworten können. Aber was wir sagen können, ist, ob wir es Schicksal nennen oder wie auch immer, Schicksalsschläge oder Leid gehört ja zum Leben dazu. In jedem Leben. Auch wenn man für den Herrn unterwegs ist, gilt es auch für die Menschen, die sagen, Jesus ist in meinem Leben, und ich bin doch eigentlich beschützt, ich habe doch jetzt Gott an meiner Seite. Auch da, die Antwort ist einfach, aber dadurch noch umso härter. Denn ich glaube, gerade dann sind Schicksalsschläge normal und noch mehr und noch häufiger in unserem Leben. Trauer, Angst, Warum-Fragen. Wer kennt das nicht von uns? Wer hat das noch nicht erlebt? Wer hat noch nie gedacht, warum muss ausgerechnet mir das passieren? Es gibt Menschen, wirklich Menschen, die haben sehr viel Glück im Leben, aber so der Grundtenor ist doch wirklich so, dass Trauer normal ist in unserem Leben, dass schlimme Dinge passieren und wir nicht wissen, warum. Wie kann Gott das zulassen? Warum habe ich diese Krankheit? Das hat jetzt nichts mit Verfolgung zu tun, aber das sind Fragen, die wir haben. Warum werde ich in der Schule gemobbt, weil ich gläubig bin? Warum ist es so? Warum werden so viele Christen weltweit wegen ihrem Glauben verfolgt? Und die Bibel gibt immer wieder auch so Trostverse an die Hand, die Hoffnung geben. Und so hat Paulus gesagt in Römer 8, der sehr realistisch auf die Situation schaut, in Römer 8, Abvers 35, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Wenn wir ihn in unserem Leben haben, klar, Leid gehört dazu, aber was kann uns dann noch von ihm trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, Jakobus hat es erlebt. Mit all dem müssen wir rechnen, gerade wir. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber es gilt das. Niemand kann uns von dieser Liebe trennen. Klingt jetzt vielleicht nicht so trostvoll, ja? Aber letztendlich ist das das Fundament, um das es geht. Herodes dagegen, der bekommt Applaus für das, was er da tut. Gott, gut so, mein König, mach weiter so. Noch einer ins Gefängnis. Denn nach diesem königlichen Mordbefehl stellt er fest, den Juden gefällt es. Und ein herrschsüchtiger König mag es wirklich, wenn er Beifall bekommt und wenn er letztendlich das Volk auch bespaßen kann. Warum nicht, wenn es dem Mob gefällt? Also machen wir weiter. Also, weiter geht's. Der Nächste wird geschnappt, diesmal ist es Petrus. Der hat ja eh schon genug Schaden angerichtet in diesem unterdrückten Volk, das sich auch noch beherrschen muss. Er nimmt Petrus fest, aber Gott sei Dank verliert er nicht gleich den Kopf, wie er bei Jakobus. Wahrscheinlich auch, weil er gerade Festzeit bei den Juden waren. Wir wissen nicht, warum das so war, warum er es nicht gleich gemacht hat. Ich dachte, die sind jetzt so beschäftigt, warten wir bis danach und dann habe ich die volle Aufmerksamkeit von diesem Volk, wenn das Sabbat rum ist. Auf jeden Fall wird er ins Gefängnis geworfen und nach diesem Passa wollte er ihn vor dem Volk vorführen und wahrscheinlich dasselbe machen wie mit Jakobus. Das ist doch schon schockierend. Und Gott sei Dank ist es in Deutschland aktuell auf jeden Fall nicht so, dass wir damit rechnen müssen. Das ist unsere Gnadenzeit vielleicht auch hier in Deutschland. Aber es ist doch wirklich schockierend, was hier steht. Oder vielleicht ist es einfach nur für uns heute so schockierend, wenn wir das lesen, weil wir meinen, wenn wir an Gott glauben oder Gott und an Jesus glauben, dann ist das die Versicherung für Problemlosigkeiten in diesem Leben. Gott muss doch etwas Gutes für mich tun, er muss mich doch bewahren. Dann darf es doch kein Leid im Leben geben. Und dann sind wir manchmal vielleicht überrascht, wenn doch Leid in unser Leben kommt. Wohlstandsevangelium nennt man sowas. Aber das finden wir nirgends in der Bibel. Nicht in dem Maße. Klar, heißt es auch in Gottes Wort, wer sich an Gott ausrichtet, dem wird es gut gehen. Aber was ist letztendlich gut, auf lange Sicht gesehen, für uns? Das, was hier beschrieben wird, ist die normale Normalität. Nicht das, was wir heute vielleicht daraus gemacht haben, weil es uns so gut geht und weil unsere Erfahrung in Deutschland so ist. Das hier ist die normale Normalität. Jesus selbst sagt, ihr geht den Weg der Liebe und die Liebe scheut das Leid nicht. Und ich habe euch ein paar Punkte zum Thema Gefangensein und Gefangenschaft mitgebracht. Die sind nicht alle nur negativ, manche sind auch positiv, aber ich möchte euch gern in 4 Gefangenschaften mit hineinnehmen. Und unsere erste Gefangenschaft ist die, wir sind gefangen in unseren Vorstellungen, wie Glaube zu sein hat, oftmals. Was hat der Glaube uns eigentlich zu geben? Was bringt mir der Glaube? Das ist doch die Frage, die wir uns immer wieder stellen oder wenn wir mit Menschen im Gespräch sind und wir versuchen sie zu überzeugen, dass der Glaube wichtig ist. Ja, was bringt mir denn der Glaube? Ja, übrigens, du wirst mehr leiden. Ja, ist nicht sehr werbewirksam. Sollte man auch keinen Werbespot drüber machen. Folge Jesus nach und du wirst ans Kreuz gehen. Was bringt mir der Glaube? Allein dieser Grundgedanke, was bringt mir der Glaube, ist es wirklich die Motivation, um für unser Glaube Werbung zu machen? Was hat der Glaube uns eigentlich zu geben? Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wer denkt es morgens nicht, wenn er aufsteht und mit Gott redet? Herr, schenke mir doch einen guten Tag. Segne mich, bewahre mich und lass mich eine schöne Zeit haben. Und wenn es noch gut ist, lass mich doch ein schönes Gespräch über den Glauben mit jemand anders haben, der sich dann hoffentlich auch noch bekehrt, weil ich ja so ein guter Christ bin. Das sind auch die besseren Christen dann. Nein, ihr wisst, was ich meine. Also es geht ganz viel darum, wir beten darum, dass es uns gut geht, dass Gott uns bewahrt, dass Gott irgendwie ja unser Dienstleister ist, ohne das jetzt böse zu meinen. Ich kenne ja meine eigenen Gebete, die sind so geprägt, ja. Leider. Aber diese Gefangenschaft hält uns letztendlich davon ab, dass wir eben so diese Vorstellung haben, in dieser Freiheit zu leben, die wir hier bei Petrus sehen. Die auch in Verfolgung, die auch in Gefangenschaft und auch in Tod wirklich ruhig schlafen lässt. Wir müssen uns das einmal vorstellen, wir gehen nachher noch kurz mal in diesen Text am Ende rein. Petrus liegt da und schläft zwischen zwei Soldaten, angekettet, tief und fest, und er weiß, morgen ist mein Leben vorbei. Was für ein tiefer Frieden muss dieser Mann gehabt haben, weil er wusste eigentlich, diese Ketten bedeuten nicht, dass ich gefangen bin, ich bin frei. Und das lässt mich schlafen. Wie würden wir reagieren, wenn jemand unter uns hier in diesem Raum enthauptet wird, weil er evangelisiert hat? Was würden wir jetzt in diesem Moment tun? Würden wir weitermachen? Oder würden wir uns zurückziehen? Oh, es wird gefährlicher. Natürlich, wir werden zutiefst trauern, würden ganz viele Warum-Fragen stellen. Wie würden wir reagieren? Bei Jakobus und Petrus sehen wir konsequente Nachfolge im Gehorsam gegenüber Jesus. Auch wenn es das eigene Leben kosten könnte und beim Jakobus sogar das eigene Leben gekostet hat. Herodes hat es ja nicht auf die gesamte Gemeinde abgesehen, sondern er geht gezielt an ihre Leiter. Jakobus war Apostel und auch Petrus natürlich einer der bekanntesten Apostel. So auf die Art nehmen wir ihnen die Anführer, dann nehmen wir dieser Bewegung die Kraft und die Bewegung wird vielleicht zerfallen, wird aufhören zu existieren. Aber das hält die Gemeinde nicht davon ab, ihre mächtigste Waffe einzusetzen, obwohl ihre Leiter verhaftet wurden. Selbst wenn sie bei Jakobus nicht funktioniert hat. Ich denke mal, das, was die Gemeinde hier bei Petrus gemacht hat, hat sie bei Jakobus sicherlich auch gemacht, falls sie noch Zeit dazu hatten. Ich weiß nicht, ob Herodes kurz einen Protest gemacht hat. Aber bei Jakobus hat es nicht funktioniert. Und trotzdem glauben sie, es gibt eine Waffe, die von der Welt verachtet wird und von der Welt verlacht wird, aber trotzdem stärker ist als alle Gewalt eines Königs. Und zwar das anhaltende und ernste Gebet. Das nimmt sich die Gemeinde jetzt vor. Und das ist das zweite Gefängnis und das ist mein positives Gefängnis heute Morgen, das ich euch mitgeben möchte. Die Gemeinde setzt sich gefangen vor dem Herrn. Sie nimmt alle Zeit. Vielleicht hatten sie was ganz anderes vor. Vielleicht wollten sie biken gehen, falls es schon Fahrräder gab. Oder vielleicht wollten sie shoppen gehen oder wollten mit Verwandtschaft woanders besuchen. Nein, sie nehmen ihre Zeit gefangen und setzen sich in Einheit vor diesem Gott hin und flehen für diesen Petrus, der im Gefängnis sitzt. Obwohl diese Gefangenschaft von Petrus, menschlich gesehen, eine aussichtslose Lage war. Das muss man einfach mal vorstellen. Vier Teams mit jeweils vier Personen bewachen ihn. Zwei schlafen noch nebeneinander und jeweils an einen dran gekettet. Und draußen vorm Gitter stehen auch nochmal zwei. Die Situation ist aussichtslos eigentlich. Aber die Gemeinde betet angespannt. Sie nimmt sich gefangen vor Gottes Thron und ringt um diesen Petrus. Nicht nur Petrus war angekettet, auch die Gemeinde legte sich Ketten an, aber freiwillig, und zwar geistliche Ketten. Die Gemeinde kettet sich in Einheit an Gott und fleht zu ihm. Obwohl sie, wenn wir über unsere Stelle hinausschauen, nicht wirklich daran geglaubt hat, dass dieses Gebet was bringen wird. Die haben es ja erst gar nicht geglaubt, ja, wie dann Petrus später da vor der Tür steht. Da klopft er an diese Tür, ein kleines Mädchen fragt, wer ist da? Ich bin Petrus, die macht gar nicht auf und rennt zu den anderen. Hey, Petrus steht vor der Tür. Und was sagen die? Es kann nur sein Engel sein. Ja, also letztendlich glauben sie es noch nicht mal, dass Gott das tut, aber sie tun dieses Ketten an Gottes Thron und sagen und ringen für diesen Petrus. Gefangen in den eigenen Vorstellungen beten die Menschen trotzdem um Gottes übernatürliches Eingreifen. Und wie ich das so festgestellt habe, hat mich das wirklich getröstet. Weil sie sind ja in ihren eigenen Begrenzungen und Vorstellungen gefangen gewesen. Sie haben ja gar nicht so groß geglaubt, dass es wirklich passiert. Und es gibt ja so Situationen, wo manche Christen anderen sagen, du hast einfach nicht genug geglaubt, deswegen ist es nicht passiert. Hey, die haben es ja auch nicht geglaubt und trotzdem ist es passiert. Das ist so ein tiefer Trost für mich. Denn meine in Gefangenschaft lebende Vorstellung, was möglich ist und was nicht, und wie Gott zu handeln hat, hält Gott nicht davon ab, über unsere Vorstellungen hinaus zu handeln. Man kann sogar sagen, das Gebet ohne große Erwartungen, aber mit Ausdauer, funktioniert trotzdem. Es funktioniert trotzdem. Es hängt nicht an unserem großen Glauben, sondern es hängt an Gott, an den wir uns hängen. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, Gott geht es mehr darum, dass wir uns an ihn wenden und ihm vertrauen, als dass wir seine Wunder und Eingreifen letztendlich wirklich sehen müssen. Vielleicht hast du so ein Gefängnis, in das du dein Gebet einsperrst. Wenn Gott nicht so eingreift, wie ich mir das vorstelle, dann brauche ich doch auch nicht mehr zu beten. Ich glaube, da haben wir nicht verstanden, warum wir eigentlich beten sollen. Wenn Gott nicht so eingreift, wie ich mir das vorstelle, dann heißt es nicht, dass ich nicht mehr beten soll, sondern muss ich überlegen, was ist meine Motivation, mit diesem Gott zu reden? Warum bete ich? Warum betest du? Und ich möchte dich einladen, dass du das zu deinem Motto machst, wenn du ins Gebet gehst. Rede mit Gott. Reden mit Gott ist Reden um des Redens mit Gott, Gottes Willen. Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Rede mit Gott, reden. Ja, mit Gott reden um des Redens mit Gott Willen soll es eigentlich heißen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich meinen eigenen Schreibfehler hier reinkopiert. Naja, wir reden mit Gott um des Redens mit Gott Willen. So, jetzt habe ich es. Im Gebet geht es mehr darum, dass wir Gott unser Vertrauen aussprechen und ihm immer besser kennenlernen, als dass er gefälligst zu handeln hat, wie wir uns das vorstellen und erbeten. Es geht um Beziehung, nicht um Dienstleistungsautomat mit Geldeinwurf. Denn was Gott daraus tut, ist immer und zu jeder Zeit seine Verantwortung und nicht meine. Diese Verantwortung dürfen wir abgeben. Und damit geben wir auch eine Riesenlast von uns ab, weil wir dann denken, jetzt muss ich noch mehr beten, weil es muss doch passieren. Sondern Gott sagt, nein, du sollst mehr beten, damit du mehr in Beziehung zu mir trittst. Selbst wenn er es zulässt, dass der eine getötet wird und der andere übernatürlich durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit wird. Es bleibt eben ein Bitten im Gebet. Der Arm des Allmächtigen bleibt Gottes Arm, der seine Pläne durchführt, die aber auch unsere Wünsche durchkreuzen können und auch dürfen und manchmal auch sollen. Petrus ist ja jetzt wirklich gefangen. Er ist ja nicht in seinen Gedanken gefangen, er ist nicht irgendwie in irgendwelchen Verstrickungen drin, sondern er ist wirklich in einem richtigen Gefängnis. Eine geradezu unerträgliche Situation, in der eigentlich davon auszugehen ist, dass seine letzte Stunde geschlagen hat. Aber ich habe es schon gesagt, sein äußeres Gefängnis ist für ihn im tiefsten Inneren kein Gefängnis. Die äußere Situation macht zwar ganz deutlich, das könnte mein Ende sein, aber tief im Inneren war Petrus zutiefst frei. Für Gott war diese von Menschen erbaute Gefängnis auch kein Gefängnis. Denn was bringt schon diese ganze Sicherheitsvorkehrungen, wenn ein Engel im Spiel ist? Wenn diese Karte von Gott eingesetzt wird, du kommst aus dem Gefängnis frei. Ein Wesen, gegen das der Mensch nichts vorzuweisen hat. Keine Waffe kann ein Engel aufhalten. Plötzlich stand er da, wie aus dem Nichts. Und das Schöne an der Geschichte, da ist ja auch ein Stück weit auch Humor drin, wenn wir so lesen. Ich meine, dieser Engel kommt in diese Zelle und leuchtet diese Zelle aus. Ja? Der leuchtet ja wie bekloppt, ja? Der hat Phosphorfarbe geschluckt oder so irgendwas, keine Ahnung. Er leuchtet, und Petrus? Der hat keine Schlafmütze auf. Das Dunkel bleibt, der wacht aber nicht davon auf. Der ist in Seelenfrieden, gelassen. Ach, morgen sterbe ich, aber ich bin ja eh frei. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Der Engel schlägt ihm so in die Seite rein, jetzt wach endlich auf, der kommt so langsam zu sich, ja, und denkt, ah, Herr Engel, und denkt noch, das ist so ein Traum, anstatt dass er darauf reagiert, der Engel sagt ihm alles, was er zu tun hat, ja, jetzt zieh dich mal an, zieh deine Sandalen an, das macht er dann, und jetzt kannst du auch noch deinen Mantel drüber ziehen, ja, das hat er nämlich auch noch nicht gemacht gehabt, also Schritt für Schritt Anleitung aus dem Gefängnis frei, ja, zu kommen. Und er kann es immer noch nicht glauben, dass es wirklich passiert. Aber er ist gehorsam. Er ist ja eh frei. Und das fasziniert mich so ein bisschen. Und während ich mich darauf vorbereitet habe, ist mir so eine Aussage von einem Ausleger ins Auge gefallen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber der hat gesagt, so im übertragenen Sinn, dass dieser tiefe und feste Schlaf in der schlimmsten Bedrängnis zu echter, tiefer Anbetung und zu Lobpreis werden kann. Also er hat gesagt, Anbetung und Lobpreis ist auch, wenn unsere tiefste Hoffnung und unsere tiefste Verbundenheit mit Gott ist und letztendlich die Gefahren, die uns diese Welt bietet, uns nichts mehr antun kann. Das ist Anbetung, das ist Lobpreis. Ein Lobpreis des Schlafes. Fand ich faszinierend. Unser Glaube wirkt sich auch in unserem Schlaf aus. Denn sein Vertrauen ruht auf Gott. Der Engel musste ihn ja eben da rausführen, Schritt für Schritt Anleitung. Die Ketten fallen automatisch ab und die hatten damals ja schon automatische Türöffner an den Türen. Ging die Tür einfach auf, das letzte große Gitter. Und erst wie er dann in dieser Gasse ist, wo der Engel verschwindet, merkt er, oh, das war ja Realität. Ich bin ja frei. Ups, was mache ich jetzt? Bis dahin wollen wir auch mit der Geschichte gehen. Weiter geht's heute gar nicht. Petrus tut es, was der Engel ihm sagt, und das passt schon. Er hat wirklich diese Karte, du kommst aus dem Gefängnis frei, in seiner Hand. Und so kann es wirklich auch mal passieren. Und das ist jetzt keine Garantie und kein wird auf jeden Fall bei dir passieren, aber falls du mal in Gefangenschaft sein solltest, es kann wirklich sein, dass du von Gott aus dem Gefängnis befreit wirst. Und das ist der dritte Punkt von unserer Gefangenschaft. Im menschenerbauten Gefängnis, aber Gott kann befreien. Er kann es. Er hat alle Möglichkeiten. Und er hat es damals getan und er tut es auch heute noch. Bei dem einen ja, bei dem anderen nein. Bei Jakobus hat er nicht gerettet, bei Petrus hat er es getan. Es ist Gottes Verantwortung. Und wir dürfen ihm unser ganzes Vertrauen geben. Und das übersteigt unsere Vorstellungen. Engelerscheinungen, der uns auch noch Anleitung gibt und dann aus dem Gefängnis herausführt, ist nicht unser Erfahrungshorizont. Aber in anderen Ländern, es gibt viele, viele Geschichten, die genau solche Storys erzählen. Weil sie einfach gar keine andere Möglichkeit haben, wie dass Gott eingreift. Genauso wie Gott es zulassen kann, dass der eine der großen Apostel getötet wird, kann er in einer unglaublichen, übernatürlichen Weise die Mächte dieser Welt lächerlich machen. Und zwar sogar so weit, dass selbst Petrus nicht merkt, dass das gerade wirklich passiert. Und das ist auch das letzte Gefängnis, das ich euch mitgebe, und da komme ich auch jetzt so langsam zum Schluss. Und zwar das Gefängnis, gefangen in unserem beschränkten Blick auf Gott und seinem Wesen. Wie, wann und ob Gott handelt, das übersteigt unsere Logik und es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Wir sperren Gott oft in unsere kleinen Gefängnisse der eigenen Vorstellungen, wie Gott zu sein und zu handeln hat. Aber Petrus darf Gottes Macht am eigenen Leib erleben. Er wurde befreit und gerettet. Jakobus durfte es nicht erleben. Aber diese eine entscheidende Sache hatten diese beiden Männer gemeinsam in ihrem Leben. Denn beide waren durch Jesus Christus frei geworden und hatten bereits alles, was man in diesem Leben wirklich braucht. Und zwar Leben, echtes Leben, ewiges Leben. Und das war ihr Trost, das war ihr Halt, das war ihr Fundament. Und ich glaube, deswegen ist es egal, ob der eine stirbt und der andere leben darf. Denn das Fundament ist entscheidend. Und Paulus hat es so gut auf den Punkt gebracht, auch wenn das echt eine harte Stelle ist, wenn man das so liest und das für sich nimmt. Aber Paulus hat gesagt in Römer 14, Vers 8, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Es kommt nicht darauf an, was mit unserem Leben passiert. Es kommt darauf an, wer das Leben regiert. Und ich wünsche euch zutiefst, dass es der Herr ist. Wir leben und wir sterben im Herrn. Ich möchte es kurz nochmal mit vier Sätzen zusammenfassen. Erstens, bete. Frei von deinen eigenen Vorstellungen, was der Glaube uns geben muss oder zu geben hat. Zweitens, betet gemeinsam, gefangen und gekettet vor und an den Thron Gottes. Drittens, rechne damit, dass Gott dich wirklich von deinen Gefangenschaften im Leben befreien kann. Und das sind nicht nur die Gefängnisse, die Menschen uns bauen, das können auch andere Gefangenschaften sein. Ob in Verfolgung oder zerstörerischen Abhängigkeiten oder in zerstörten Beziehungen oder wie auch immer. Gott kann befreien. Und viertens, lerne immer mehr in einem freien und befreiten Blick auf Gott und sein Wesen zu leben. In seiner Gegenwart bröckelt unser selbstgebasteltes Gottesbild immer wieder ab. Irgendwie ist es so wie ein Magnet, die kommen wieder zurück, diese Brocken. Aber wenn wir uns seiner Gegenwart aussetzen, bröckelt es immer wieder ab. Und wir leben in der befreiten und befreienden Gegenwart Gottes, die uns zu einem Leben führen kann. Ich mache ja schon Schluss, liebe Technik. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr diese vier Punkte einfach zutiefst für euch mitnehmt. Wer kann frei machen? Unser Herr. In allen Gefangenschaften. Ob wir sterben oder leben.